redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht. Willkommen, Matthias von Hellfeld.
Ich grüße zurück.
Thema heute, die Guillaume-Affäre.
Ja.
Spion im Kanzleramt.
Ja.
So, alle halbe Jahr sieht man das auf einem dieser komischen ZDF-Kanäle. Wenn man was nicht mit Hitler, was ohne Hitler läuft, dann läuft was mit Guillaume. Habe ich immer so das Gefühl.
Ja. Ja, Guillaume ist wirklich ein Phänomen. Also, ich hatte so damals gedacht, oh Scheiße, ja.
Du warst damals schon bei Bewusstsein, ne? Wann war das?
74. Ich war bei Bewusstsein vor allem, weil drei Tage später mein Bundeskanzler Willy Brandt zurückgetreten ist, ja. Bundeskanzler. Und
war der damals schon dein Bundeskanzler?
Absolut.
Was bist du überhaupt wie alt warst du da?
20.
20, okay, ja, nee, da ist man ja tatsächlich bei Bewusstsein.
Aber
ja.
Hallo, ich war da schon sehr bei Bewusstsein. Und das war ja eine sehr aufregende Zeit. Wir hatten zum ersten Mal keine CDU-Regierung und stattdessen einen SPD-Kanzler, nämlich Willy Brandt, der mich total angefixt hat und politisiert hat, wie viele, viele andere meiner Freunde damals auch. Und insofern war ich persönlich beleidigt, dass dieses verdammte Arschloch da im Kanzleramt rumgemacht hat und meinen Willi jetzt zum Sturz gebracht hat. Inzwischen bin ich ja auch ein bisschen älter geworden und weiß, dass Willy Brandt vermutlich nicht wegen Guillaume zurückgetreten ist, sondern weil er einfach fix und fertig war und Depris hatte und einfach alle waren.
Ja.
Weil er hatte tatsächlich so viel geschafft und so viel angeleiert und so viele Jahre, 5 oder 6 Jahre hintereinander weg, jeden Tag, ich sag mal, die Ostpolitik und alles, was damit zusammenhängt, gemacht, dass er dann irgendwann vielleicht auch nur noch einen Anlass gesucht hat, um zu sagen, ich hau jetzt in den Sack.
Okay.
Bevor ich jetzt auf den Guillaume eingehe, es gibt auch noch eine zweite Figur, die ich dann später sehr intensiv kennengelernt habe, das war der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher. Und Hans-Dietrich.
Was heißt, du hast den intensiv kennengelernt?
Naja.
Oder ach so, dann zur Wende, so um
ja,
die Wende rum.
Nein, ich habe mit ihm später ja viele Filme gemacht und
so,
wir
ja.
Kannten uns dann auch. Und jedenfalls, der war damals Innenminister und er war Dienstherr des Chefs des Verfassungsschutzes, das war Ernst Nollau. Und dem zusammen hat er also ausgeheckt, dass der Guillaume eben so lange, wie er dann tatsächlich blieb, im Kanzleramt bleiben sollte, ohne, und das habe ich ihm dann wirklich übel genommen, ohne es dem Bundeskanzler zu sagen. Jetzt gucken wir mal, wer dieser Guillaume eigentlich war, beziehungsweise muss eigentlich genauer sagen, Günther und Christel Guillaume.
Mhm.
Und einer unserer Gesprächspartner sagt, also die Christel hatte sehr viel mehr Kerzen auf dem Kuchen, weil also sie war offenbar jene, die im Grunde genommen die klügere von beiden war und die auch wohl vieles von dem, was dann ihr Mann gemacht hat, sich ausgedacht hat, gemeinsam mit Markus Wolf, dem Chef der Hauptabteilung 4 beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Und diese Figuren sind sozusagen die Zentralen. Also die beiden Guillaumes, dann Markus Wolf, Hans-Dietrich Genscher und eben Willy Brandt. Günther Guillaume wird 1927 in Berlin geboren, wird NSDAP-Mitglied und ist zunächst mal eine braune Socke. Und lebt dann in Ost-Berlin und kommt da also, arbeitet sozusagen als Fotograf irgendwie, schlägt sich so durch, wie man das halt so gemacht hat und kommt dann in einen Verlag, die ja alle von der Stasi infiltriert waren, also Zeitungsverlage Volk und Wissen hieß der. Und da kommt er also in Kontakt mit der SED und wird vom MFS gekeilt als inoffizieller Mitarbeiter und läuft dort unter dem Decknamen Hansen. Außerordentlich seltener Name. Hansen ist also ja, IM, so sagt man ja.
Mhm.
So, zur gleichen Zeit ist Christel Bohm am Start. Die hat er 1951 geheiratet, die heißt jetzt auch Guillaume und die wird ebenfalls gekeilt und läuft dort unter dem Decknamen Heinze. Also Hansen und Heinze sind Christel und Günther Guillaume.
Mhm.
Und die werden nun, im Übrigen geht aus dieser Ehe ein Sohn hervor, das ist Pierre Bohm, so heißt er heute auch wieder, der allerdings leider nicht mehr spricht über seine Eltern, weil er sich zurückgezogen hat und seine Ruhe haben will, was ich wirklich sehr gut verstehe. So, jetzt wird also im MFS, ich sag mal, der Plan ausgeheckt. Wir brauchen einen Spion in der Bundesrepublik. Wir befinden uns in den 50ern. Und ja, man sagt, dann können wir doch die beiden rüberschicken. Das war ja damals noch nicht so ganz kompliziert. Die Mauer stand noch nicht und man konnte,
Unverdächtig übersiedeln, ne?
Mit einem kleinen Koffer sozusagen rüberkommen, genau. Und das machen die dann auch und die Guillaumes siedeln also irgendwo im Hessischen und treten in die dortige SPD ein. Und dann macht der Günther Guillaume ja so eine Art Parteikarriere. Also er dient sich dann an als Organisator, er ist Kreisgeschäftsführer und all solche unteren Funktionen und findet dann irgendwann Kontakt während des Wahlkampfs 1969, das war der ganz berühmte Willi, nee, das war nicht die Willi-Wahl, die war 72, aber 69 war die Bundestagswahl, Kurt-Georg Kiesinger, Bundeskanzler gegen den Außenminister Willy Brandt und die SPD gemeinsam mit der FDP haben mehr Stimmen als CDU/CSU und die FDP geht nicht mit der CDU zusammen, sondern mit der SPD und damit bilden sie die kleine Koalition. Und in diesem Wahlkampf lernt Günther Guillaume seinen Bundestagsabgeordneten Georg Leber kennen. Und Georges Leber, für die Älteren unter uns, das war einer von denen man sagt, diese aufrechten Sozialdemokraten. Ah, okay. Das war einer, der wirklich, ja, wie soll man sagen? Also das war einer, dem war die Zunge aufs Herz gewachsen, der schwaffelte nicht dumm rum, der redete wie das Volk, so wie Ehrenberg, der war später Arbeitsminister, das war auch so einer. Und Georges Leber hat also Guillaume sozusagen in seinem Wahlkampfteam gehabt und zieht ihn sozusagen mit so ein bisschen nach oben, weil Georges Leber dann irgendwann im Bundestag sitzt. Und damit kriegt Guillaume jetzt, ich sag mal, Zugang zu den höheren SPD-Kreisen und damit wird er auch immer interessanter. Und Markus Wolf und natürlich seine Frau Christel auch, die wird dann Sekretärin im SPD-Kreisverband Hessen-Süd oder sowas. Und beide sind jetzt sozusagen, ich sag mal, im mittleren Management der SPD angesiedelt. Und dann wird Leber gefragt, weil sie sitzen in der Runde da irgendwie und Willy Brandt braucht noch Mitarbeiter und der Leber sagt, ach, ich habe hier einen, den Guillaume, der ist irgendwie ganz toll und der hat mir da den Wahlkampf organisiert, also toller Typ. Und dann wechselt er 1969 in die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik im Bundeskanzleramt. Mhm. So, und dann stellt man fest im Bundeskanzleramt, auch der Guillaume, der kann aber wirklich gut arbeiten, der ist loyal und ein netter Typ, der säuft gerne und das war ein Kriterium, das damals offenbar zählte und ist so ein geselliger Mensch. Und von dem Moment an sozusagen wanzt er sich immer weiter an Willy Brandt heran und kommt dann schließlich 73 in die oder 72 in das absolute Umfeld von Willy Brandt und wird im Grunde genommen Vertrauter von ihm. Also Willy Brandt, und es gibt ja sehr viele Fotos, wo du dann Guillaume im Hintergrund mit der Sonnenbrille siehst und Willy Brandt vorne irgendwie redet, hinten hört Guillaume zu. Und das ist also im Grunde genommen, denkt man sich so, als das ist eine Ganoven-Komödie, die jetzt gleich mit einem lauten Knall endet. Das Gegenteil war der Fall. Der Verfassungsschutz wusste schon lange, dass die Guillaumes, also Heinze und Hansen, Spione von Markus Wolf sind. Mhm. Und sie haben deutliche Signale geschickt, zum Beispiel, indem sie Günther Guillaume eine Geburtstagskarte zum Geburtstag von ihrem Sohn geschickt haben. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Da sitzt einer im Verfassungsschutz und schreibt ein Grußkärtchen an einen Spion der DDR, um zu zeigen, wir wissen, wer du bist.
Ja.
Pack deine Sachen und verpiss dich. Und Markus Wolf hat das natürlich auch gewusst und hat dann aber hoch gepokert und hat gesagt, ja, wir lassen den noch mal ein bisschen da. Mhm. Mal gucken, vielleicht geht die Stufenleiter ja noch weiter. Er hat sich ganz gut angestellt. Also der Guillaume war ein eloquenter, auch gut gebildeter Mann, der also durchaus sich da in höheren Kreisen, wenn da Parteichefs oder Staatsgäste waren, dann konnte der sich wirklich gut bewegen und fiel also nicht übel auf. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Coup. Also Markus Wolf hatte jetzt ein Ohr auf dem Schreibtisch von Willy Brandt. Also das ist schon richtig gut, sagen wir mal. Und insofern, ja, so. Dann, während ich das hier alles erzähle und der Verfassungsschutz schon Bescheid wusste, wir hätten also da schon den Herrn Guillaume und seine Frau entfernen können und hätten dann Willy Brandts Kanzleramt sozusagen gesäubert. Während man da aber schon diese ersten Ideen hatte und erste Verdachtsmomente hatte, kommt das konstruktive Misstrauensvotum Rainer Barzel gegen Willy Brandt. Das war 1972. Und kurz zur Erklärung, Willy Brandt hat die Ostpolitik gemacht und die CDU, CSU waren damals in der Opposition. und witterte Verrat an den deutschen Ostgebieten.
Ja.
So. Und Rainer Candidus Barzel war damals Fraktionschef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und machte sich die Meinung der vertriebenen Verbände zu eigen und sagte, wenn wir Verträge mit der DDR, mit der UdSSR, mit Polen und so weiter, CSSR, wenn wir mit denen Verträge schließen, völkerrechtliche Verträge, dann sind die Gebiete hinter der Neiße, hinter der Oder und der Neiße, also die beiden Flüsse, die Grenzflüsse zwischen der DDR damals und Polen dargestellt haben, dann sind diese Gebiete dahinter verloren. Diese Ostgebiete, das ist folgendes, das sind die Gebiete, die Stalin beim Hitler-Stalin-Pakt 1939 sozusagen gewonnen hat und nicht wieder hergegeben hat. Das war die Linie bis Brest-Litovsk. So, und dann kommt der Krieg ist zu Ende, man sitzt 45 zusammen und versucht irgendwie einen Friedensschluss und Stalin sagt, nein, die Gebiete geben wir Polen nicht zurück, sondern wir verschieben Polen zulasten der Deutschen nach Westen.
Ja.
So, und diese Westverschiebung Polens bedeutet die Vertreibung der Ostdeutschen
Schlesien,
aus den
Pommern,
ehemaligen deutschen Ostgebieten, zum Beispiel Schlesien oder Pommern und all diese Gebiete. So. Davon, von diesen Menschen sind ungefähr 10 Millionen Leute in die Bundesrepublik gekommen, weil sie fliehen mussten. Sehr viele sind natürlich hier auch geblieben und haben dann Heimatvereine gegründet. Also die gibt es heute noch.
Vertriebenenverbände
waren Vertriebenen, damals. Entschuldigung, ja genau, Vertriebenenverbände.
Ganz, so, ganz seltsame Leute, ja.
Ja, und die randalierten nun gegen Willy Brandt, weil der durch die Verträge eben, wenn nicht, ich sag mal jetzt, schriftlich fixiert mit Polen die Oder-Neiße-Grenze als eine völkerrechtlich verbindliche Westgrenze Polens anerkannte und Ostgrenze der DDR, aber so doch zumindest durch die Blume hinweg klar war, wir akzeptieren die europäische Nachkriegsordnung inklusive der Unverletzlichkeit der Grenzen. Und dann gab es Theater, weil man das dann in Moskau auch unterschrieben hat, da musste Walter Scheel, der war damals Außenminister von der FDP, der musste dann einen Brief zur deutschen Einheit abgeben. Da stand dann drin, dass man unabhängig von diesem Vertrag, den man jetzt mit der UdSSR zu schließen gedenkt, der Präambel des Grundgesetzes verpflichtet sei, in der steht, dass sich die Deutschen eines Tages in Frieden und Freiheit wieder zusammen vereinigen können. Und damit war gemeint die DDR und die Bundesrepublik und eben für viele auch die deutschen Ostgebiete. Und stell mal vor, so als Klammerbemerkung, 1989 DDR-Bürger rufen, wir sind das Volk. Und überleg dir, was passiert hätte passieren können, wenn die in weiter östlichen Gebieten, in den ehemals deutschen Gebieten in Polen auch gerufen hätten. Wir sind übrigens auch das Volk.
Aber wären da so viele gewesen, die das noch hätten behaupten können?
Das ist einfach nur spekulativ. Wenn da so viele gewesen wären, es gab natürlich, gibt es immer noch viele, die da gelebt haben. Ja. Wir sind auch das Volk, das wäre auf jeden Fall sehr kompliziert geworden, weil natürlich ist da auch eine gewisse Berechtigung bei gewesen, aber politisch nicht durchsetzbar. So, in diesem ganzen Zusammenhang wird das Ganze also eine wilde gesellschaftliche Debatte 1969 bis folgende. Und das mündet dann 1972 in einem konstruktiven Misstrauensvotum Rainer Candidus Barzel gegen Willy Brandt. So, und dieses konstruktive Misstrauensvotum geht mit 2 Stimmen verloren. Das heißt, die CDU hatte an sich genügend Stimmen, weil auch aus der FDP einige
von mit der Fahne gegangen sind.
Mit ihr stimmen wollten, hätte ich jetzt besser gesagt. Aber es gab eben auch genügend, die dann sozusagen von den eigenen Leuten nicht mitgestimmt haben. Und da stellte sich dann später heraus, den Verdacht hatte man sofort, dass dort die DDR ihre Finger im Spiel hatte. Also Markus Wolf oder Erich Honecker oder Erich Mielke, egal wer, gesagt haben, also den Sturz des Kanzlers und das Ende der Ostpolitik, das möchten weder wir als DDR noch die UdSSR mit Herrn Brezhnev an der Spitze. Also versuchen wir zu verhindern, dass Rainer Candidus Barzel, die Handkante des deutschen Konservatismus, an die Macht kommt. So, und das haben sie eben erfolgreich dadurch hingekriegt, dass sie 3 Leute bestochen haben. Mit lächerlichen 50.000 D-Mark, das muss man sich mal vorstellen. So. Währenddessen sitzt also der Guillaume im Kanzleramt. Willy Brandt macht dann 72 eine Neuwahl und lässt sich bestätigen, was er als politischen Kurs macht, nämlich die Ostpolitik. Hm. Und das ist die berühmte Willy-Wahl, wo die SPD 45,9% der Stimmen kriegt. Also
hatten die danach nie wieder, oder?
In unerreichbare Höhen. Das war ein Adenauer-Ergebnis. Ja. Und Okay, dann sitzt Willy Brandt also fest im Sattel, wird dann aber krank, der raucht zu viel, er trinkt zu viel, er ist depressiv, Horst Ehmkel kommt, muss dann immer in sein Privathaus kommen und sagen, los Willy, jetzt steh auf. Und der erzählt das auch sehr schön und Willy Brandt menschelt also sehr zum Missfallen von Herbert Wehner, der immer so Sachen sagt wie der Herr badet gerne lau.
Der Herr badet gerne lau.
Ja, und so, und in dieser Zeit ist also auch Guillaume immer an seiner Seite und der Verfassungsschutz weiß eben schon lange, dass es ein Spion ist und er kriegt eigentlich nichts Vernünftiges in die Hände. Also das, was er ausspioniert, ist im Grunde genommen lächerlich. Wir haben einen in der Sendung, der jetzt beim Verfassungsschutz ist, den Herrn Müller-Enbergs, und der sagt, es gibt einen Spion, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der in seiner Spionagetätigkeit 1600 oder 1700 Dokumente zum MFS gegeben hat, also zu Markus Wolf. Und Guillaume schafft es auf ganze 47. So, und das Einzige, was eben wahr ist, er ist tatsächlich im Grunde genommen befreundet mit Willy Brandt. Die sitzen Tag und Nacht zusammen und er...
Es gibt also auch so gemeinsame Urlaubsfotos,
ja, genau, und sowas. Die fahren nach Norwegen, ja, und so. Ja. Also der Brandt ist mit dem Guillaume vermutlich mehr zusammen als mit seiner Frau.
Ja.
So, und damit sozusagen hat sich Markus Wolf vielleicht gedacht, ach komm, den lassen wir mal da. Und wenn er dann enttarnt wird, ja, dann tauschen wir den irgendwann aus. Und so ist es dann auch gekommen. Er wird also enttarnt. Willy Brandt tritt zurück, und zwar mit einer Begründung, dass ein deutscher Bundeskanzler nicht erpressbar sein darf. Mhm. Und da haben wir dann alle furchtbar gerätselt und haben gesagt, was meint er denn damit? Und wahrscheinlich meint er damit, dass Guillaume ihm ab und an eine Frau zugeführt hat.
Ah, ja, stimmt. Das war ja auch so ein Weiberheld hieß das Wort, ne?
So ist es. Ja. Und ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, aber es gibt schon den einen oder anderen Hinweis, dass dem wohl so gewesen sein könnte. Jedenfalls ist da wohl Guillaume drin irgendwie involviert gewesen. Und damit hat Willy Brandt befürchtet, dass wenn Guillaume jetzt einen Prozess führt oder wenn man ihn irgendwie öffentlich anklagt, dass er dann irgendwie auspacken könnte, was der Willy Brandt alles Böses gemacht hat angeblich. Und damit wäre dann der Kanzler erpressbar, deswegen müsste er zurücktreten. Damit war im Grunde genommen der größtmögliche Schaden angerichtet, den die DDR eigentlich verhindern wollte. Sie wollten natürlich, dass Willy Brandt da weitermacht und diese Friedenspolitik weitergeführt wird. Nachfolger von Willy Brandt wurde Helmut Schmidt. Und der hat natürlich die Ostpolitik weitergeführt, aber Helmut Schmidt war ein ganz anderer Verhandlungspartner als Willy Brandt. Und insofern hatte es dann die DDR nicht mehr so leicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, einen guten Kontakt ins Kanzleramt zu kriegen, weil eben Helmut Schmidt ein Machtpolitiker war und von Gefühlsduselei weit weg.
Den hättest du locker in die CDU setzen können, so konservativ war der.
Naja, er war ein rechter Sozialdemokrat, aber er hatte, also mit Helmut Kohl und diesen ganzen Gestalten, mit Franz Josef Strauß, das waren Brechmittel für ihn.
Legendäre Fernsehdebatten, ja.
Genau,
ja.
Das muss man schon sagen. Also insofern, ja, also Guillaume wird also verhaftet und wird in den Knast gesteckt für ein paar Jahre und wird dann ausgetauscht und lebt den Rest seines Lebens in der DDR. Also er kriegt 13 Jahre, seine Frau 8 Jahre und 6 Jahre später gibt es einen Agentenaustausch und er wird dann in der DDR als Kundschafter des Friedens mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet und stirbt im April 95 und seine Frau, von der er sich hat scheiden lassen, dann im März 2004. Und damit ist ein deutsch-deutsches Kapitel, das wirklich nicht so besonders ruhmreich war, zu Ende gegangen. Und in der Bundesrepublik hat es auch noch 1981, als es diesen Agententausch gab, wilde Debatten gegeben, dass man so ein Dreckschwein nicht einfach in die DDR sozusagen in Freiheit entlassen könne. Und dann wurde dann natürlich auch in der aktuellen Kamera der Guillaume groß gefeiert mit dem Orden von Karl Marx. Und die DDR-Bürger haben dann gesehen, wow, wir haben also Dreck bei Willy Brandt und guck mal, wir sind eben doch besser. Mhm. Und dieser Erfolg, der hat dann natürlich auch bei der Bild-Zeitung und bei anderen Presseorganen der Bundesrepublik für Bauchgrimmen gesorgt.
Bauchgrimmen ist schön. Also dieses, wo du sagst, das ist ja so der Common Sense auch, dass Guillaume eigentlich überhaupt keine Geheimnisse verraten hat, die in irgendeiner Form nützlich gewesen wären.
Ja.
Ist irgendwo dokumentiert, was genau der so erzählt hat? Kann man das nachlesen oder muss man dazu wirklich in Stasi-Archive und sich anmelden und beantragen?
Also ich weiß es jetzt persönlich nicht. Ich weiß nur, dass etwas oberflächlich oder zusammenfassend gesagt, das, was er da zu lesen bekommen hat, war alles Quatsch und war gesteuert sozusagen. Also es gibt ja diese Geschichte, dass er in Norwegen den Fernschreiber ausgewertet hat und das dann Willy Brandt entsprechend vorgelegt hat. Das stimmt, aber das, was da vorgelegt wurde, war eben nicht relevant. Mhm. Und insofern hat er das möglicherweise weitergegeben zu Markus Wolf. Der hat aber auch sofort erkannt, das ist ja Quatsch, das brauchen wir alles nicht.
Ja gut, aber sie hatten ja ihr Kompromat dann letztlich, weil wenn sie das mit den Frauengeschichten stimmt, dann haben sie ihn ja im Grunde...
Genau, und sie hatten möglicherweise wirklich auch darauf spekuliert, Agenten zu tauschen. Mhm. Und dann brauchst du halt einfach Tauschobjekte. Und damit waren die beiden natürlich... Number one. Und sie wurden ja auch, das hat man ja öfters später auch noch gemacht, also TJ war so einer und wo du dann einfach sagst, okay, der läuft jetzt über und dann wird das ausgepackt und wir haben ja viele solcher Fälle gehabt, wo du sagst, es ist eine riesige Aufregung, aber letztendlich ist da nicht viel bei rumgekommen. Also, und dass spioniert wird, das kennen wir jetzt gerade in diesen Tagen wieder, das ist so und das bleibt auch so und mal ist es halt spektakulär und mal eben nicht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hier der Hinweis auf die passende Radiosendung. Sie heißt Eine Stunde History und läuft am 22. April 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.